Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 90. Vers der 16. Sure, der Sure Nahl.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha. يعظكم لعلكم تذكرون
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung des Verses, der eine Mahnung an alle ist. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Gott gebietet, gerecht, gut und hilfreich gegenüber den Angehörigen zu sein und Schändliches, Verwerfliches und Unrecht zu meiden. Gott ermahnt euch, möget ihr es beherzigen.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Montag, dem 28. November 2022, gleich dem 7. Asar 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten. Danach folgt unsere Sendereihe in Richtung Licht. Anschließend hören Sie einen Beitrag unter dem Titel Aufsehenerregende Bücher und Autoren. Wir wünschen gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Raisi: In die Küste von Macron zu investieren ist lukrativ. Amir Abdullahian: Verabschiedung des Gesetzes für Beitritt zur SCO ist Zeichen ernsthafter Entschlossenheit Irans, Zusammenarbeit zu entwickeln. Iran: Deutscher Botschafter erneut ins Außenministerium einbestellt. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Raisi: In die Küste von Macron zu investieren ist lukrativ. Unter Bezugnahme auf die Bedeutung der Küste von Macron in der Diskussion über den Seehandel sagte der iranische Präsident, dass dieses Gebiet ein strategisches Gebiet für das Land werden könne. Am Sonntag hat Präsident Ebrahim Raisi bei einer Zusammenkunft mit Bewohnern der südostiranischen Hafenstadt Jask darauf hingewiesen, dass Investitionen an der Küste von Macron sehr effektiv seien und gesagt, Unternehmen, die an der Küste von Macron investieren, sollten die soziale Verantwortung an die Spitze ihrer Pflichten stellen, damit die Probleme der Menschen in diesem Gebiet einschließlich der Stadt Jask gelöst werden können. Er fuhr fort, die Meereswirtschaft ist ein sehr wichtiges Thema und es können Dinge getan werden, um die Meereswirtschaft zu aktivieren. Heute ist einer der wichtigen Pläne der Regierung, die Küste von Macron in ein wirtschaftliches Zentrum zu verwandeln, um die Produktion und den Handel des Landes zu fördern. Raisi betonte, dass es an der Küste von Macron so viele Talente gebe, die dieses Gebiet zu einer wichtigen wirtschaftlichen, touristischen, kommerziellen und strategischen Zone machen könnten, und lud Investoren ein, die Region Jask zu besuchen. Hinzufügend sagte er, wir garantieren Investitionssicherheit in dieser Region. Der iranische Präsident sagte auch, die Region Macron ist eine der Regionen, in der die Manifestation der nationalen Einheit gut zu sehen ist und Schiiten und Sunniten auf beste Weise zusammenleben. Bei seiner Ankunft in der südiranischen Provinz Hormuzgan erkundete der iranische Präsident bei einem Flug über die Region Jask auch verschiedene andere Gebiete der strategischen Küste von Macron. Macron umfasst die Südostküste der Islamischen Republik Iran von der Region Jask bis zum Grenznullpunkt an der Küste zu Pakistan. Etwa ein Drittel der iranischen Landesgrenzen sind blaue Grenzen. Etwa 800 Kilometer dieser Grenzen befinden sich in Nordiran und 2000 Kilometer davon, darunter die Küste des Persischen Golfes und die Küste von Macron, befinden sich in Südiran. Die Küste von Macron ist direkt mit den offenen Gewässern des Golfes von Oman verbunden und die wirtschaftliche Entwicklung kann durch die Nutzung der an dieser Küste verfügbaren Einrichtungen gewährleistet werden. Amir Abdullahian: Verabschiedung des Gesetzes für Beitritt zur SCO ist Zeichen ernsthafter Entschlossenheit Irans, Zusammenarbeit zu entwickeln. Der iranische Außenminister bezeichnete die entschiedene Abstimmung des islamisch-iranischen Parlaments über den Gesetzentwurf für den Beitritt Irans zur Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit SCO als Zeichen der Entschlossenheit seines Landes, die Zusammenarbeit zu entwickeln. Hossein Amir Abdullahian schrieb am Sonntagabend auf Twitter, das entschiedene Votum des islamisch-iranischen Parlaments über den Gesetzentwurf für den Beitritt der Islamischen Republik Iran zur Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit zeigt die Entschlossenheit und Ernsthaftigkeit unseres Landes, sich regional, international und wirtschaftlich zu entwickeln, zu kooperieren und seinen Blick auf Asien zu stärken. Er fügt hinzu, der Multilateralismus ist die Realität des gegenwärtigen Jahrhunderts. Bei der öffentlichen Sitzung des iranischen Parlaments am Sonntag wurde die Überprüfung des einzigen Artikels des Gesetzentwurfs für den Beitritt der Islamischen Republik Iran zur Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit auf die Tagesordnung gesetzt und mit der Zustimmung von 205 Abgeordneten angenommen. Die Shanghaier Kooperation für Zusammenarbeit wurde am 15. Juni 2001 in Shanghai von Karasaristan, China, Kirgisistan, Russland, Tadschikistan und Usbekistan gegründet. Im September 2022 wurde beim CSU-Gipfel in Usbekistan die Aufnahme der Islamischen Republik Iran in die Organisation beschlossen. Iran. Deutscher Botschafter erneut ins Außenministerium einbestellt. Nach der deutschen Initiative, eine Sondersitzung des UN-Menschenrechtsrates zu den jüngsten Ereignissen in Iran einzuberufen und der Wiederholung der intervenierenden und haltlosen Äußerungen deutscher Verantwortungsträger, wurde der deutsche Botschafter Hans-Udo Muzel erneut ins iranische Außenministerium einberufen. Bei diesem Treffen wurde dem Botschafter dieses Landes der heftige Protest der Islamischen Republik Iran gegen die intervenierenden und unbegründeten Äußerungen deutscher Politiker mitgeteilt. Dem deutschen Botschafter wurde auch mitgeteilt, dass der jüngste Beschluss der Sondersitzung des UN-Menschenrechtsrates ein falscher Schritt sei, der auf einem völlig politischen und instrumentellen Ansatz für Menschenrechte basiere und von Iran grundsätzlich abgelehnt werde. Die Islamische Republik Iran werde mit keinem kooperieren, dessen Mechanismus auf dieser Grundlage definiert ist. Es wurde auch klargestellt, dass die Kooperationen Deutschlands und anderer europäischer Länder mit den einseitigen Sanktionen der USA die schwere Verletzungen der Menschenrechte des iranischen Volkes verursacht haben, diesen Ländern die Kompetenz nimmt, Menschenrechtsansprüche geltend zu machen. Der deutsche Botschafter erklärte, dass er den Protest und die Einwände der Islamischen Republik Iran so schnell wie möglich den Behörden seines Landes mitteilen werde. Auch zuvor schon wurde der deutsche Botschafter aufgrund unverantwortlicher Äußerungen deutscher Politiker zu den Ereignissen in Iran ins Außenministerium einbestellt und ihm wurde die offizielle Protestnote der Islamischen Republik Iran übergeben. Brigadegeneral Salami: Iran wird totalen Krieg der USA, Israels und ihrer Verbündeten in deren Friedhof verwandeln. Der Oberbefehlshaber der Islamisch-Iranischen Revolutionsgarden, Sepah, Brigadegeneral Hossein Salami, hat die USA, das israelische Regime und ihre Verbündeten gewarnt, Zwietracht und Spaltung in Iran durch die Anstiftung von Unruhen zu sehen. Die USA, Großbritannien, Israel, Deutschland, Frankreich und Saudi-Arabien versuchen alle, mit ihren zwietrachtsäenden Medien Spannungen in Iran zu provozieren. Das iranische Volk ist jedoch völlig wachsam. Die Feinde haben viele Wunschträume und leben in Wahnvorstellungen. Sie wissen, dass Iran und seine islamische Staatsordnung ziemlich stark sind, betonte Brigadegeneral Salami. Er sagte dies am Sonntag in einer Ansprache vor Mitgliedern der Volksmobilisierungseinheiten Basij anlässlich der Woche der Basij in der südostiranischen Stadt Sahedan. Seien Sie versichert, dass das zionistische Regime zusammenbrechen wird, aber die islamische Staatsordnung wird außer Gefahr sein. Die Wahnvorstellung der Feinde werden nichts erreichen, da die iranische Staatsordnung so mächtig ist, fügte er hinzu. Brigadegeneral Salami betonte, dass die USA und Großbritannien versuchten, ihre politische, wirtschaftliche und kulturelle Dominanz über Iran wiederherzustellen und betonte, dass die Geschichte beider Länder voller Verbrechen und Aggressionen sei. Er sagte, während die US-amerikanischen, britischen, israelischen und saudischen Führer alle auf der einen Seite seien, seien das iranische Volk und die Sicherheitskräfte auf der anderen Seite. Die Feinde gehen mit maximaler Macht gegen die Islamische Republik vor, fügte Brigadegeneral Salami hinzu und betonte, dass der große Aufruhr und der Weltkrieg zu einem Friedhof für die Amerikaner, das Regime von Tel Aviv und ihre Verbündeten würden. Iran. Sicherheitskräfte nehmen Waffenschmuggler in Khuzestan fest. Der Polizeikommandant der südwestiranischen Provinz Khuzestan, Brigadegeneral Mohammad Salehi, teilte mit, dass die Sicherheitskräfte einen Waffenschmuggler festgenommen hätten, der eine Menge an Munition bei sich hatte. Brigadegeneral Mohammad Salehi sagte am Samstag, die Sicherheitskräfte hätten den Waffenschmuggler genau überwacht, der die Waffen in die Stadt Ahvaz brachte. Er sei während einer erfolgreichen Operation in Ahvaz in Abstimmung mit den Justizbehörden festgenommen worden, fügte Salehi hinzu. Unter anderem seien ein Colt, 1800 Kalaschnikow-Patronen, 50 Colt-Patronen und 8 Magazine aus dem Auto des Schmugglers beschlagnahmt worden. Die Sicherheit der Menschen sei eine rote Linie für die Polizei, betonte er und versprach eine entschlossene Reaktion gegenüber allen, die versuchten, die nationale Sicherheit zu stören. Syrische Militärausrüstung trifft nach zunehmenden türkischen Angriffen in Ain al-Arab ein. Militärische Ausrüstung der syrischen Armee, darunter mindestens 20 Panzer, Personentransporter, Geschütze, Logistikmaterial und mit schweren Maschinengewehren ausgestattete Fahrzeuge, ist am Sonntag in Ain al-Arab eingetroffen. Die Entsendung von Ausrüstung und Kräften der syrischen Armee nach Ain al-Arab erfolgte, nachdem das türkische Militär am Montag die Vororte von Al-Hasaka, Raqqa und Aleppo in Syrien angegriffen hatte. Nach dem Einmarsch in die Stadt Ain al-Arab wurde die Ausrüstung und die Soldaten der syrischen Armee in den Westen dieser Stadt verlegt, von wo sie in verschiedenen Gebieten eingesetzt werden. Die Türkei und die nördlichen Regionen Syriens waren in den letzten Tagen Zeuge gegenseitiger Angriffe der türkischen Armee und bewaffneter kurdischer Gruppen, die von den USA unterstützt werden. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise bewölkt, bei Temperaturen um 8 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 4, Mashhad 9, Isfahan 8, Shiraz 12 und Bandarabas 23 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Es folgt nun ein neuer Beitrag aus der Sendereihe In Richtung Licht.
In Richtung Licht.
Liebe Hörerfreunde, wir haben die Besprechung der Sure Hasch, Sure 59, abgeschlossen und wenden uns nun der nächsten Sure zu. Die Sure 60 trägt den Namen Mumtahana. Auch diese Sure wurde dem Propheten in Medina offenbart. Sie umfasst 13 Verse und enthält vor allen Dingen die Warnung, keine Freundschaft mit den Feinden Gottes zu schließen oder ihnen Zuneigung zu erweisen. In diesem Zusammenhang wird Abraham als Beispiel für die Gläubigen vorgestellt. Wir beginnen wieder mit Im Namen Gottes, des Allerbarmer, des Gütigen. Die Verse 1 und 2 der Sure Mumtahana sind wie folgt.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya'a tulquna ilayhim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum min al haqq. يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون.
O, die ihr glaubt, nehmt nicht meine Feinde und eure Feinde zu Freunden, indem ihr ihnen Zuneigung entgegenbringt, wo sie doch das verleugnen, was von der Wahrheit zu euch gekommen ist, und den Gesandten und euch selbst vertreiben, weil ihr an Allah, euren Herrn, glaubt. Nehmt sie nicht zu Freunden, wenn ihr wirklich ausgezogen seid zum Abmühen auf meinem Weg und im Trachten nach meiner Zufriedenheit. Tut das nicht, indem ihr ihnen heimlich Zuneigung zeigt, wo ich doch besser weiß, was ihr verbergt und was ihr offenlegt. Und wer von euch das tut, der ist fürwahr vom rechten Weg abgeirrt. Wenn sie auf euch treffen, sind sie euch Feind und strecken gegen euch ihre Hände und ihre Zungen zum Bösen aus. Sie möchten gern, ihr würdet ungläubig. Der Prophet Gottes und die Muslime wurden, als sie noch in Mekka lebten, von den Götzendienern drangsaliert und gequält, damit sie sich vom Islam abkehren. Aber schließlich wanderte der Prophet Gottes nach Medina aus und die Gläubigen verließen ebenso gruppenweise die Stadt, um sich vor den Götzendienern in Sicherheit zu bringen. Nach der Hidschra, der Auswanderung, haben die Götzendiener mehrmals Medina angegriffen und Verschwörungen gegen den Propheten angezettelt. Sie erreichten jedoch nicht ihr Ziel, das darin bestand, den Islam und die Muslime zu vernichten. Im 8. Jahr nach der Hidschra beschloss der Prophet Gottes, die Stadt Mekka aus der Hand der Götzendiener zu befreien. Er machte sich mit einer großen Schar von Gläubigen von Medina aus auf den Weg nach Mekka. Einer der Muslime, dessen Verwandten in Mekka lebten, schrieb einen Brief und gab ihn einer Frau, damit sie ihn heimlich den Götzendienern in Mekka bringt und sie von dem Vorhaben des Propheten informiert. Der Prophet Gottes aber erfuhr durch den Offenbarungsengel Gabriel davon. Er ließ den Verfasser des Briefes kommen und einige nach der Frau suchen, die mit dem Schreiben nach Mekka unterwegs war. Als sie die Frau gefunden hatten, nahmen sie ihr den Brief weg. Der obige Vers, der sich auch auf den genannten historischen Hintergrund bezieht, warnt diejenigen, die aus Freundschaft zu den Götzendienern diesen geheime Nachrichten über die Muslime zukommen lassen. Sie hegen dabei die falsche Vorstellung, dass die Götzendiener sie lieben würden, während die Götzendiener jedoch die Gläubigen beschimpfen und sie schikanieren, sobald sie ihrer mächtig geworden sind. Folgendes wird deutlich. Erstens, es ist nicht möglich, sowohl Gott und seinen Propheten zu lieben, als auch diejenigen zu Freunden zu wählen, die die Religion Gottes bekämpfen. Zweitens, die Feinde der Religion sind den Gläubigen wegen ihres Gottglaubens feindlich gesinnt. Sie möchten, dass die Gläubigen ihren Glauben an den einen Gott aufgeben und wie sie ungläubig werden. Drittens. Religion ist nicht von der Politik zu trennen. In der Außenpolitik muss die Herstellung bzw. der Abbruch von Beziehungen zu anderen Ländern den Regeln und Maßstäben der Religion entsprechend gestaltet werden. Viertens. Jemand, der freundschaftliche Beziehungen zu den Feinden anknüpft, nimmt kein gutes Ende und er wird letztendlich zum Unglauben verleitet und geht in die Irre. Im Vers 3 der Sure 60 heißt es nun:
Lan tanfa'kum arhamukum wa la auladukum yawmal qiyamati yafsilu baynakum wallahu bima ta'maluna basir.
Nicht nützen werden euch eure Blutsverwandten und auch nicht eure Kinder. Am Tag der Auferstehung wird er, Allah, zwischen euch trennen. Und was ihr tut, sieht Allah wohl. Wie sie eben erfahren haben, wollte einer der Gläubigen von Medina den Mekkanern ein Geheimnis der Muslime verraten, weil er Verwandte in Mekka hatte. Er wollte diesen mitteilen, dass die Muslime die Eroberung der Stadt planten. Der Versreim mahnt jedoch, dass keiner darauf hoffen soll, dass ungläubige Verwandte und Familienmitglieder ihn vor der Strafe Gottes im Diesseits oder im Jenseits retten könnten. Ein Gläubiger sollte nicht den Fehler machen, wegen seiner ungläubigen Familienangehörigen seinen guten Ausgang aufs Spiel zu setzen. Wichtig ist, erstens, die Beziehungen aufgrund der Religion wiegen mehr als die Beziehungen aufgrund der Blutsverwandtschaft. Wir müssen Acht geben, dass unsere verwandtschaftlichen Gefühle nicht unseren rechten Glauben übertönen und verdrängen. Zweitens, von den Ungläubigen brauchen die Gläubigen keine Hilfe zu erhoffen und wir dürfen uns nicht auf sie verlassen, selbst wenn es unsere Verwandten und ganz nahe Familienangehörige sind. Es folgen noch die Verse 4 bis 6 der Sure Mumtahana.
قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.
Ihr habt doch bezüglich der Verhaltensweise ein schönes Vorbild in Ibrahim und denjenigen, die mit ihm waren, als sie zu ihrem Volk sagten: Wir sind unschuldig an euch und an dem, dem ihr anstatt Allahs dient. Wir leugnen euch und eure Ansicht, und zwischen uns und euch haben sich Feindschaft und Hass auf immer offenkundig gezeigt, bis ihr an Allah allein glaubt. Dies bis auf das Wort Ibrahims zu seinem Vater: Ich werde ganz gewiss für dich um Vergebung bitten, doch vermag ich für dich vor Allah gar nichts auszurichten. Unser Herr, auf dich verlassen wir uns und dir wenden wir uns reuig zu, und zu dir ist der Ausgang. Unser Herr, mache uns nicht zu einer Versuchung für diejenigen, die ungläubig sind, und vergib uns, unser Herr, du bist ja der Allmächtige und Allweise. Ihr habt ja in ihnen ein schönes Vorbild, und zwar für einen jeden, der auf Allah und auf den jüngsten Tag hofft. Wer sich jedoch abkehrt, so ist Gott der, der auf niemanden angewiesen und des Lobes würdig ist. Thank you. Es gehört zur spirituellen Erziehungsmethode des Korans, dass er Vorbilder für das richtige Verhalten vorstellt. Die Propheten Gottes hatten nicht nur die Aufgabe, die Botschaft ihres Herrn unter den Menschen zu verkünden, sondern sie mussten sich auch so verhalten und so handeln, dass sie ein würdiges Vorbild für die Menschen waren. Sie mussten die göttliche Botschaft klar und deutlich mitteilen und zugleich diese Botschaft umsetzen. Prophet Abraham ist der Stammvater aller drei Gottesreligionen, nämlich Judentum, Christentum und Islam. Er wird in den obigen Versen als ein Vorbild für den Kampf gegen die Feinde Gottes und die Abscheuerklärung gegenüber ihnen vorgestellt. Abraham ist ein Vorbild, dem nicht nur die Gläubigen seiner Zeit, sondern alle Gläubigen der nachfolgenden Zeiten in der Geschichte folgen und denen sie sich im Leben zum Vorbild nehmen sollen. Abraham hatte seinem Ziehvater, der die Fürsorge über ihn übernommen hatte, versprochen, dass er, wenn er gläubig wird, Gott um Vergebung für seine vorherigen Sünden bitten werde. Aber der Ziehvater von Abraham wurde nicht gläubig und deshalb distanzierte sich Abraham auch von ihm, denn er diente den Götzen. Was wir uns merken können? Erstens, was die Propheten sagen und tun, ist endgültiger Beweis für die Menschheit. Sie gehören zu den konkreten Vorbildern für Denken und Handeln, die verdeutlichen, dass sich die Lehre der Propheten Gottes in die Tat umsetzen lässt. Zweitens, Freundschaften und Feindschaften müssen auf den Kriterien der göttlichen Lehre gründen. Sie dürfen nicht auf persönlicher Liebe und Vorliebe bzw. persönlichem Zorn beruhen. Drittens, die Distanzierungserklärung vom Götzendienst und den Götzenanbetern muss verbal geäußert werden. Es genügt nicht, sie nur im Herzen zu verabscheuen. Wir laden Sie ein zu unserem heutigen Musikstück mit dem Titel Biyata Gul Barafshanim, vorgetragen von Ali Reza Eftachari.
Yeah.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Es geht weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Aufsehenerregende Bücher und Autore. Weiterhin gute Unterhaltung.
Die westliche Welt behauptet in ihrem Agitationskrieg, die Rechte auf freie Meinungsäußerung und freie Denkweise zu verteidigen. Das Recht auf freie Meinungsäußerung soll und kann zweifelsohne nicht Recht auf Beleidigungen und Zerstörung des menschlichen Kulturerbes und moralischer Werte bedeuten. Aber unter den Büchern, die in der Geschichte für Aufsehen sorgten und berühmt wurden, gibt es einige, die gerade in der Absicht geschrieben wurden, zu beleidigen und Kulturerbe und moralische Werte zu vernichten. Bei einigen war es verboten, sie zu besitzen, und manchmal wurde das Lesen dieser Bücher mit der Todesstrafe geahndet. Der englische Naturwissenschaftler Charles Robert Darwin hat vor ca. 170 Jahren in London sein Buch Entstehung der Arten publiziert, welches das umstrittene Thema Evolutionstheorie behandelt. Er setzte diese Theorie dem Gedanken von der Rolle eines Schöpfers entgegen. Die Kirche erklärte das Buch von Darwin als schädlich für die Religion. Es setzte eine Welle der Ablehnung ein und es steht heute noch in vielen Ländern zur Debatte, ob diese Evolutionslehre gelehrt werden soll oder nicht. Das Buch wurde 1935 in Jugoslawien und 1937 in Griechenland wegen Ablehnung der christlichen Lehre verboten. Ein weiteres Buch, welches großes Aufsehen erregte, ist der Roman The Da Vinci Code von Dan Brown gewesen. Der deutsche Titel: Sakrileg. Das Buch wurde 2003 zum internationalen Bestseller. Die Geschichte geht von einer besonderen Theorie über das Christentum aus, die in dem Buch The Holy Blood and the Holy Grail, wörtlich das heilige Blut und der heilige Gral, deutscher Titel: Der heilige Gral und seine Erben, 1982 erschienen ist. Dan Brown ist in seinem Roman Der Da Vinci Code, Sakrileg, von dieser Theorie ausgegangen. Gemäß dieser Theorie soll Jesus Christus die Maria Magdalena geheiratet und ein Kind gehabt haben, wobei die katholische Kirche und der Vatikan dies wissentlich verheimlicht hätten. Außerdem soll der heilige Gral, nämlich der heilige Kelch, kein Gegenstand sein, sondern sinnbildlich sei damit Maria Magdalena gemeint. Gläubige Christen in allen Teilen der Welt haben gegen das Buch von Dan Brown und seine Verfilmung protestiert, zum Beispiel in Südkorea und Indien und auf den Philippinen. Katholische Bischöfe in Polen und Holland haben zum Boykott aufgerufen und in Italien haben einige das Buch von Dan Brown verbrannt. 2006 hat der Vatikan den Gläubigen verboten, sich den Film, der als eine Online-Version für Handys herauskommen sollte, anzuschauen. Der Roman wurde in Pakistan, Libanon, Sri Lanka und auf dem indischen Subkontinent als blasphemisch eingestuft und wegen der Verunglimpfung der christlichen Lehre verboten. Sayyid Qutb war ein ägyptischer Schriftsteller und Theoretiker. Er ist berühmt dafür, dass er die Treue zu den islamischen Grundlagen und ihre Auswirkungen auf soziale und politische Entwicklungen ins Auge gefasst hat. Sein bekanntes Buch Ma'alim fi Tarikh, Zeichen auf dem Weg, stellt eine Abhandlung über die Gründung einer islamischen Regierung dar. Dieses Buch wurde nach der Veröffentlichung von der Zensur verboten, wieder zugelassen und nach der 5. Auflage erneut verboten. In westlichen Ländern kann der Besitz dieses Buches zur Verhaftung führen. 1966 ist Sayyid Qutb, der Autor des Buches, wegen angeblicher Umtriebe gegen die Regierung von Nasir zum Tode verurteilt worden. Der Hauptanlass war die Verbreitung dieses Buches. Die Verbreitung der englischen Übersetzung des Buches unter dem Titel Milestones ist in Britannien verboten. »1949, kurz nach Ende des Zweiten Weltkrieges, veröffentlichte der englische Journalist George Orwell sein Buch 1984. Es ist die Zukunftsvision von einem totalitären Staat und richtet sich gegen den Kommunismus. Auf Anweisung von Stalin war es seit 1950 in der Sowjetunion verboten. In Britannien steht eine andere Satire von Orwell auf totalitäre Systeme auf der Liste von 2020 der verbotenen Bücher, nämlich der Buchtitel Animal Farm, Farm der Tiere. Der Fantasieroman Satanische Verse von Salman Rushdie sorgte ebenso für viel Aufsehen und Aufregung. Das Buch erschien vor ungefähr 30 Jahren und hat sofort eine Protestwelle in der gesamten islamischen Welt ausgelöst, denn in diesem Roman versucht Rushdie auf beschämende Weise, das Ansehen der größten Persönlichkeit für die Muslime zu zerstören. Er greift die wichtigsten Überzeugungen dieser Religion an oder verhöhnt sie. Satanische Verse war nicht das erste Buch, das zu einem Eklat führte. Aber das erwähnen einige westliche Staatsoberhäupter und die Medien in ihren Diensten nicht. Sie machen der öffentlichen Meinung etwas vor, wenn sie behaupten, die Meinungsfreiheit verteidigen zu wollen. Das Buch von Salman Rushdie wurde mit Unterstützung von England und mit Hilfe einiger westlichen Ländern herausgegeben. Es ist keine wissenschaftliche Kritik, sondern eine klare Schmähung des Propheten des Islams und eine bewusst geplante Verschwörung des Westens, um den Islam und die Muslime hässlich darzustellen. Die Islamgegner im Westen haben bislang schon große Geldsummen für ihre Hasskampagnen ausgegeben. Beispiele sind kostspielige Filme, die ein falsches Bild vom Islam und den Muslimen verbreiten, die Unterstützung eines Buches seitens Abtrünniger wie Salman Rushdie oder einer Karikatur, die eine Beleidigung des Propheten des Islams darstellt, oder die Unterstützung der Verbrennung von Koranexemplaren in ihren Ländern. Dem ist natürlich hinzuzufügen, dass die Islamfeinde im Westen für die Entstehung so gewaltsamer terroristischer Gruppen wie die IS-Terrorbande gesorgt haben, um daraufhin in ihren Medien die fürchterlichen Szenen von den Verbrechen zu verbreiten und schlichtweg alle Muslime als gewaltsam darzustellen. In Wahrheit sind vor allen Dingen Muslime Opfer dieser Terroristen geworden. Es taucht die Frage auf, wie können die westlichen Potentaten von dem Recht auf freie Meinungsäußerung reden und die islamischen Heiligkeiten in den Schmutz ziehen, während es in ihren eigenen Ländern nicht gestattet ist, Skepsis gegenüber der proklamierten Geschichte des Holocaust zu äußern. Warum wird Salman Rushdie, der die islamischen Heiligkeiten schmiedet, offen unterstützt und werden Millionen von Dollars für seine Sicherheit ausgegeben, während jedoch in Frankreich, welches sich als Verfechter der Freiheit brüstet, der Denker Roger Gerardi nur wegen Hinterfragung und Zweifeln an den Behauptungen der Zionisten hinsichtlich des Holocaust vor Gericht gestellt und verurteilt wird? Wieso wird die 93-jährige deutsche Autorin Ursula Haferbeck wegen Abstreiten des Holocaust trotz ihres Alters erneut zu Gefängnishaft verurteilt? Es gibt so einige Beobachter, die der Meinung sind, dass die Person, welche Salman Rushdie mit dem Messer angegriffen hat, gar nicht die Fitwa von Imam Khomeini mit dem Todesurteil des abtrünnigen Autors durchführen wollte, sondern die Amerikaner und der Westen damit eine neue Agitation begonnen hat und den Konflikt zwischen Konfessionen anheizen wollte. Aufgrund dieser Überlegung ist Salman Rushdie, der von den Muslimen in der Welt verabscheut wird, nicht die wichtigste Figur in diesem Szenario. Die Debatte um den Anschlag auf ihn ist aber wieder ins Rampenlicht der Weltöffentlichkeit gerückt und man achte darauf, wer in Wirklichkeit von diesem Vorfall profitiert und damit neue Manöver starten kann. Der Verdacht verstärkt sich angesichts der Tatsache, dass die westlichen Medien die Schlagzeile über den Angriff auf Rushdie nutzen, um ihn als postmodernen Schriftsteller vorzustellen, der sogar wegen der Herausgabe seines Buches »Satanische Verse« von der Literaturgesellschaft begrüßt wurde. Der ägyptische Professor für Politik an der Kairoer Universität, Dr. Hassan Nafar, übt am Westen Kritik, weil dieser zweierlei Maßstäbe gegenüber der Beleidigung von Religionen und Heiligkeiten anlegt und mit Hinweis auf die beleidigenden Karikaturen über den Propheten des Islams in der französischen Zeitschrift Charlie Hebdo sagt: Der Westen betreibt eine doppelwertige Politik gegenüber den Urhebern der Beleidigung von Religionen, denn er versucht, die Kritiken zum Thema Holocaust an den Juden zu verhindern und zugleich lässt er zu, dass der Islam und sein Prophet beleidigt wird. Zum Schluss können wir nur sagen, keine Tränen für einen Autoren, der mit seinen Werken die Muslime und den Islam erniedrigt und Hass streut, zu vergießen. Er ist nur eine Schachfigur des westlichen Medienimperiums. Rushdie hat als Romanschriftsteller die imperialistische Denkweise seiner Herren in eine bunte Fantasiegeschichte gekleidet. Er hat einen Stift in die Hand genommen, der nur Hass und Abscheu streut und der ihm am Ende nur Schande beschert. Dieser Mann hat die Heiligkeit des Islams verletzt, der Gottesreligion von Milliarden Menschen auf der Welt. In Wahrheit ist er ein Terrorist, der einen Anschlag auf den Propheten und auf die Religion Gottes unternommen hat. Sein Vorgehen zählt als Kulturterrorismus.
Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse german@parstoday.com und unsere Postanschriften in Berlin und in Teheran zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und tschüss.